Die Vorstopper. Der Bundesliga-Podcast mit Schulz und Scherf. Präsentiert von DOCOM 21. Internet, Telefonie, TV. Was liegt näher?
Und er ist natürlich wieder dabei, unsere lebende BVB-Legende. Der eine Vorstopper von zweien, Michael Schulz.
Ja, und heute, wie aus dem Nichts in die Pole Position, unser Florian aus der Nachwuchsabteilung. Ich freue mich, endlich ein kompetenter Gesprächspartner. Ja. Ich hoffe, wir spielen ein gutes Duo auf der Vorstopperposition heute.
Mit Sicherheit, denn der andere, der ja eigentlich hier immer sonst steht und sitzt, Matthias Scherf, der ist im Moment im wohlverdienten Urlaub. Schöne Grüße dahin.
Ja, Corona-Urlaub.
Aber ich glaube, wir schaffen das ja auch. Und wir sind ja auch nicht alleine. Ne? Wir haben uns natürlich kompetenten Zugang geholt. Wir sprechen über das Derby am Samstag. Borussia Dortmund gegen Schalke 04. Ein ganz besonderes Derby dieses Mal, weil ja auch ohne Zuschauer sprechen wir drüber. Und der eine, der das Derby auch sehr gut kennt, ist Ingo Anderbrügge. Hallo.
Hallo, guten Tag.
Schön, dass du da bist.
Mein hochgeschätzter Schalker Kollege.
Das hört sich gut an, Michael. Und bitte nicht Vorstopper, zwar Linksfuß, das eint uns, aber Linksaußen.
Linksaußen, ja. Ja, das stimmt. Ja, Ingo hat ja seine, also doch schon in der Offensive schon doch einige Vorteile, das muss ich schon sagen. Ne? Ich glaube, du hast noch mal reingehauen sogar zu meiner Zeit. Ne?
Ja, da brauchst du auch, glaube ich, nicht lange überlegen. Nee, ne?
Obwohl, ich bin auch unsterblich geworden, weil ich habe in Schalke ein Tor geschossen. Wir haben zwar 5-2 verloren, aber du weißt ja, ne, wenn du in Schalke ein Tor schießt.
Immerhin.
Bist du unsterblich.
Genau.
Oder Entschuldigung, und zu Recht, nicht in Schalke, sondern auf Schalke.
Direkt der erste Skandal hier aufgelegt.
Ich entschuldige mich ganz.
Und bei diesem 5-2 habe ich das 4-2 oder das 5-2 erzählt mit rechts im Parkstadion.
Ja, das war ja im Parkstadion, genau. Du mit rechts?
Mit Mut rechts.
Ab, wir waren am Tor bei uns, aber ohne Torwart gespielt.
Nee, nicht Teddy.
Stefan Kloß?
Stefan Kloß,
ah, genau. Okay.
Also man merkt schon, ihr beide kennt euch auf jeden Fall. Ja, also ihr sitzt nicht zum ersten Mal.
Und ich schätze den Ingo sehr, muss ich dazu sagen.
Ja, genau, ja. Das beruht auf Gegenseitigkeit.
Ingo, du hast ja für den BVB und für Schalke gespielt, aber deutlich länger für die Blauen und für die schlägt dein Herz auch immer noch.
Ja, absolut. 12 Jahre Schalke 04, das prägt. Ich bin in der zweiten Liga begonnen, 1988. Wir waren im ersten Jahr fast abgestiegen aus der zweiten Liga unter Peter Neururer. Sind 91 aufgestiegen. Ich war einer der drei Spieler, die dann bis 97 zum UEFA Cup in der Mannschaft bleiben durften. Aber ich sage immer, es war eine ganz hervorragende Zeit. 7 Jahre Borussia Dortmund. Es gibt von mir kein schlechtes Wort, auch wenn das der ein oder andere Schalke-Fan gerne anders hören würde. Aber das war eine tolle Zeit. Aber die 12 Jahre Schalke haben mich etwas mehr geprägt.
Du musst ja auch immer aufpassen, was du sagst, denn deine Frau zu Hause ist auf der anderen Seite, die ist BVB-Fan. Wie läuft so ein Derby-Tag bei euch ab?
Ja, wir wären jetzt auch am Samstag zusammen im Stadion gewesen. Bei den Heimspielen der Borussia trägt sie meine alten Trikots unter ihrem Bläser in Größe M und die passen mir jetzt nicht mehr.
Hast du gehört, unter Bläser?
Unter dem Bläser,
also
ja.
Also sie muss es verstecken, also du lässt nicht zu, dass sie es offen
trägt. Bei Heimspielen trägt sie es offen, beim Tor zeigt sie es auch. Bei Heimspielen Schalke 04 traut sie sich nicht. Teilweise berechtigt, ja. Aber das ist ja eine Entwicklung, die wir eigentlich nicht brauchen, aber da sind wir vorsichtig.
Ja. Diese Woche konnten wir ja schon mal so ein bisschen vorfühlen, wie ein Geisterspiel sich anfühlt, denn das Derby ist natürlich auch ein Geisterderby diese Woche. Champions League Achtelfinale in Paris, Michael, das war schon sehr komisch, ne?
Ja, nicht nur das, ich habe vorhin mir auch Gladbach gegen Köln angeguckt, das war schon deprimierend, da dachte ich, na, da war ich ja nicht so ganz emotional dabei, da wird es wahrscheinlich bestimmt jetzt gleich besser bei Paris gegen BVB, aber ehrlich gesagt, das war genauso scheiße. Also ich sag mal, ich habe eine Überschrift gelesen, die trifft es 100%, diese Woche in der Taz, die Headline war, Corona, du Hurensohn, ja, und ich glaube, damit ist alles gesagt, ja, der verdirbt uns echt sämtlichen Spaß beim Fußball.
Aber wenn wir das aufhängen würden als Plakat, dann müsste das Spiel abgebrochen werden.
Ne? Das kann ja keiner aufhängen, ist ja keiner im Stadion. Nein, es ist wirklich, also daran sieht man aber nochmal, muss man aber ganz klar sagen, in der Diskussion, wie wichtig die Fans und die Zuschauer sind. Das ist ein unfassbar wichtiger Teil. Ich meine, ich kann ja auch nur jetzt von meinen persönlichen Emotionen reden. Ja, also es war schon, wenn du zum Warmmachen raus bist, war das schon geil. Da hast du den ersten kleinen Schub gekriegt, aber wenn du dann im Tunnel stehst, ja, und du gehst da gleich raus und du weißt jetzt, da sind jetzt gleich diese ganzen Zuschauer da und egal ob zu Hause oder auswärts, ja, egal ob du jetzt angefeuert wirst oder ob du da beleidigt und beschimpft wirst und ausgepfiffen wirst, ja, das bringt nochmal so viel Adrenalin rein in den Körper und das treibt dich natürlich auch zu anderen Leistungen. Das ist ja auch nur wissenschaftlich belegbar. Ja, also das ist wirklich ein Drama, so Spiele und dann auch jetzt in so einem wichtigen Spiel Achtelfinale Champions League zu machen, das ist echt scheiße. Ne? Ich meine, es müssen beide Mannschaften machen, davon mal abgesehen, aber für den gesamten Fußball ist das kacke.
Man hat es aber auch, glaube ich, an der Leistung des BVB gesehen. Da hat einfach irgendwie was gefehlt.
Ja, ob das jetzt das Publikum war. Ich gehe vollkommen mit Michael mit. Im Fußball brauchst du Zuschauer, du brauchst Emotionen. Generell im Sport, egal bei welcher Sportart. Ich habe es heute Morgen auch gesagt, lauf an der Emscher einen Marathon für dich alleine morgens früh um 6 oder lauf einen Berlin-Marathon, wo Menschen am Rand stehen. Da musst du eher aufpassen, dass du nicht überpaced. Und genau das macht die Emotion des Sports aus. Das ist einfach undenkbar. Da macht es den Jungs keinen Spaß. Aber da es ja beide Mannschaften betrifft, sollte man sich nicht zu leicht machen und dann auf das Publikum schieben. Jetzt in dem Fall von Borussia Dortmund. Sie haben gestern, fand ich, richtig gut gespielt, aber bis zum 16-Meter-Raum. Sie haben nicht wirklich viele gute Torchancen kreiert. Paris hat es geschafft, sehr stabil zu stehen und Dortmund hat wenig Torchancen gehabt.
Jetzt gehst du aber sehr unkritisch mit der Spielung.
Ja. Nee, ich finde es schade. Ich finde es absolut schade, weil Paris war schlagbar und sie haben das Spiel ja auch...
Aber zu der guten Leistung muss ich auch ganz kurz einhaken. Ja? Also, sie haben nicht schlecht gespielt, um Gottes Willen. Ne?
Ja, genau.
Aber es waren so viele leichte... sogenannte Unforced Errors, Abspielfehler in den ersten 20, 25 Minuten. Ganz einfache Fehler. Weißt du, und du weißt ja selber.
In der ersten
Halbzeit.
Ja,
und du weißt ja selber, wenn du in so einem Spiel von der Wichtigkeit, wenn, und nicht nur einer, sondern 3, 4, 5, dann so Dinge, das spürst du schon, dass da irgendwas nicht läuft, ne? Also ich fand's, ehrlich gesagt, also für so ein Spiel, wo du da nochmal hoch konzentriert bist, weißt du ja selber, ne, wenn du diese Spiele hast, dann läuft das ja auch oft. Das ist ja schon was Besonderes eigentlich, ne? Aber wenn du dann so viele einfache Fehler machst und kaum mal einen Pass in die Spitze, in die Tiefe
ankommt. Ja, und ne? Es kam keine Torchancen bei heraus, wo sie wirklich, wirklich Pech hatten, weil das war dann zu wenig in Paris.
Ihr habt beide so ein Geisterspiel noch nicht miterlebt vorher, also als Profi selber?
Nee, ich hab's noch nicht erlebt, nein.
Was war so die komischste Situation, die ihr mit Fans erlebt habt? Irgendwie nur 100 bei irgendeinem Quali-Spiel oder so?
Nee, wir hatten ja beim Training mehr als 100, also kann ich...
Also ich hatte ein Spiel mit Schalke, das war, ich weiß nicht mehr warum, das verlegt wurde nach Hannover. Da haben wir mit Schalke 04 ein Meisterschaftsspiel in Hannover gehabt.
Als Heimmannschaft.
Als Heimmannschaft und es musste mindestens 200 Kilometer von Gelsenkirchen entfernt sein und wir haben in Hannover ein Zweitligaspiel gehabt. Ich weiß nicht mehr, warum das war, aber das war schon komisch. Die A2 war natürlich blau-weiß. Es war dann im Stadion schon mehr blaue als gegnerische Fans. Wir haben auch nicht gegen Hannover gespielt. Wir haben gegen, ich weiß nicht, ob das der VfB Stuttgart war, aber wir mussten das Heimspiel verlegen, musste verlegt werden. Und das war eine ganz komische Situation, wenn du dein normales Umfeld nicht hast. Das ist nicht gut.
Ja. Ja, aber 1000 oder 2000 Zuschauer sind immer noch 1000 oder 2000 Zuschauer.
Klar.
Aber wenn da niemand ist, ne? Also ich habe mich mal so versucht, so meine Europacup- oder Nationalmannschaftszeit zurückversetzen. Da hast du ja immer dieses Training am Vorabend in dem wenn du im Auswärtsspiel hast, in dem Auswärtsstadion, ja. Und dann du kommst da rein und dann hörst du jedes Wort, hast jeden Ballkontakt, plopp, und das hallt ja dann auch, ne? Das ist also ganz, ganz ekelig. Da kommt auch noch dazu. Wenn man draußen auf freier Fläche spielt, geht es noch, aber da hallt alles, ja. Du hörst jeden Kommentar und jedes Gestöhne und also ich sag mal, für die Abwehr ist es ein kleiner Vorteil vielleicht, weil da kannst du natürlich durchrufen bisschen und coachen, sprechen, ne? Das kannst du schon eher machen, also eigentlich für die Defensive halte ich es eigentlich für vorteilhaft, ja, aber die Gesamtsituation ist und bleibt einfach scheiße.
Das war ja auch für viele Fans vielleicht mal interessant zu sehen, wie viel wird wirklich kommuniziert, weil du hörst es ja sonst nicht durch die ganzen Fans.
Nein, du hörst es ja auf dem Feld, aber sonst auch nicht. Ich meine, ist doch klar, weißt du, wenn der Hakimi da drüben irgendwie Mats schreit, ja, das hört er ja nicht, ne?
Ja, klar.
Also auf dem Spielfeld selber hast du ja kaum Kommunikation, mehr durch Zeigen und so, oder wenn du direkt daneben stehst. Aber klar, bei so einem Spiel kannst du natürlich über weite Strecken kommunizieren. Ne?
Ja, auch die Trainer, die dann du kommst ja nicht mal bis zur Mitte des Feldes als Trainer, also nicht Mittellinie, sondern bis zur Mitte des Feldes. Das ist dann auch viel eigene Emotionen vielleicht rauszuhauen und zu hoffen, dass es mitbekommt. Also das bekommst du nicht mit. Und selbst jetzt ist es für einen Trainer auch schwer zu coachen, weil der Spieler ja trotzdem in seinem Tunnel ist und konzentriert ist. Das ist also auch nur in den Ruhephasen. Aber der Zuschauer hört schon, dass da ein bisschen was los ist. Das kam ja gestern auch rüber, dass da schon auch viel gesprochen wird. Aber trotzdem ist das als Spieler schlimm.
Aber ich habe ja auch schon überlegt, ich meine, bis 1000 Leuten ist ja noch alles zugelassen, ja. Und du hast ja ein riesiges Stadion, ne? Wenn man da wenigstens, ich sag mal, 2000 Hanseln reinlässt, die man schön weit verteilt, ja, die sich dann auch noch auf Abstand halten, dann hast du wenigstens ein paar Leute da, ne? Das würde die ganze Sache schon relativieren, finde ich. Das habe ich noch nicht ganz verstanden, ehrlich gesagt. Warum dann noch keiner auf die Idee gekommen ist, zu sagen, Mensch, können wir das nicht irgendwie so machen? Ich meine, Abstand ist ja genug im großen Stadion, also wenn du da 2000, 3000 Leute überbringst.
Ich finde, das ist eine gute Idee. Lass uns doch Samstag anfangen und 1000 Schalker reinlassen.
Ja, Moment, das muss man...
1004.
Ja, da fehlen dann so ein paar auf der anderen Seite.
Gegen 1009. 1004 gegen 1009. Gute Idee.
Aber vielleicht versammeln die sich ja auch vorm Stadion. Haben ja die PSG-Fans auch gemacht. Dass so ein bisschen Stimmung dann...
Ja, aber pass auf, mal ganz ehrlich. Da würde ich jetzt auch ganz konkret von abraten. Ja, also... Entweder wir machen das, um diesen Coronavirus da irgendwie im Zaum zu halten, ja, dann sollen die Leute doch auch, wenn es eh schon ausfällt, ja, und ich meine, wir wissen, die Schalker lieben ihren Verein und die BVB-Fans lieben ihren Verein, dann sollen sie doch aber bitte in Gottes Namen zu Hause bleiben, weil dann können sie auch alle reinmarschieren, wenn sich nachher 20.000 vom Stadion treffen, ja, dann ist der Effekt verpufft, ne, und das es geht ja jetzt hier wirklich um die Gesundheit hauptsächlich der älteren Menschen oder der angeschlagenen Menschen, ja, also da sollte man jetzt auch mal ein bisschen den Kopf einschalten, um so ein bisschen sein soziales Herz schlagen lassen und auch zu Hause bleiben, wenn schon, denn schon.
Ja, bin ich dann auch der Meinung, wenn wir A sagen, müssen wir auch B sagen, aber das wird nicht passieren. Die Fans sind fanatisch, die wollen schauen, die treffen sich in Kneipen, die treffen sich in Gärten und das, da bin ich ja mal gespannt, wie das nicht nur im Fußball sich entwickelt, sondern auch in der Wirtschaft. Ab wann gehen die Menschen auf die Barrikaden? Man zieht immer mehr den Stecker und die Wirtschaft bricht zusammen. Und wann ist der Kollaps so groß, dass dann auch Menschen sich wehren? Der Fußballfan wird sich am Samstag schon wehren, weil er wird dorthin gehen. Und das werden wir nicht verhindern können.
Man, das ist ja auch das Spiel des Jahres. Also klar, der BVB spielt gegen Bayern noch oder so, aber es ist ja einfach für die Fans, es ist das Spiel des Jahres.
Ja, außer dieses Jahr. Vor allen Dingen auch wieder in so einer sehr wichtigen Phase. Ne? Wir erinnern uns ja an dieses unsägliche, an die unsägliche 2-4-1 Niederlage letztes Jahr. Ne? Also das war ja nur das endgültige Aus für den BVB-Meisterschaftskampf. Ne? Also leider schlagen die Schalker immer im falschen Moment zurück.
Ja, 2-4, nicht 1-3. 2-4 war es
ja. Ja. Und dann dieses unsägliche 4-4 Heimspiel im Vorjahr, das war ja so ähnlich. Ne? Ja. Aber ich bin trotzdem guter Dinge, weil der letzte Auswärtssieg der Schalker in dieser Saison liegt, ich habe es irgendwo eben vor mir schon gesagt, ja, liegt leider schon eine Zeit lang zurück. Das war am 12. Spieltag, das 2-1 in Bremen. Also ich bin guter Dinge, dass Schalke jetzt keinen weiteren Auswärtssieg landet.
Ja, und da man auch in der Rückrunde Auswärtssiege feiern wird, wäre das ein guter Beginn. Dann wieder den Knoten.
Ihr seid doch relativ sicher auf dem 6. Platz, das reicht doch. Auf dem 5. Kommt da eh nicht mehr.
Der Abstand ist groß. Ich wollte gerade sagen, also der Abstand ist sehr groß zum 5.
Also Champions League wird eh nichts mehr. Jetzt lass uns doch mal das Ruhrgebietsherz mal gemeinsam schlagen in eine große Versöhnungsfeier machen.
Da gebe ich dir recht, da bin ich auch der Meinung. Ich habe in der Hinrunde gesagt, es darf doch dieses Jahr kein anderer Meister werden, außer Borussia Dortmund oder Red Bull oder Rasensport Leipzig, weil die Bayern waren weit weg, Gladbach war auch noch mit im Spiel. Aber was hat man da wieder verspielt? Das ist ja verrückt. Und Schalke 04 würde ich wirklich den 6. Platz wünschen. Von 7-8 kommt immer näher ran. Wo sie dann auch immer die Punkte holen, das ist am Ende dann natürlich egal. Sie müssen jetzt aufpassen, dass sie den Abstand nicht verlieren. Aber Borussia Dortmund hat das nicht dann jetzt am Samstag verspielt. Hat natürlich nochmal zwei tolle Neuzugänge. Da würde ich gerne die Hinrunde mit denen nochmal spielen wollen.
Ja. Ich glaube, das würden viele nochmal.
Genau. Ja. Aber ja, die Liga bleibt spannend. Und am Ende wird Bayern Meister und alle gucken wieder in die Röhre.
Ich weiß noch nicht. Ich glaube, ganz ehrlich, um nochmal auf dieses Corona-Ding zu kommen, ich glaube, dass es einige überraschende Ergebnisse geben wird. Weil es sind ja keine normalen Spiele. Es gibt ja Mannschaften, die mehr von der Emotion leben. Ja. Das ist mal Punkt 1. Also die eben dieses Gefühl rausbringen, diese mannschaftliche Geschlossenheit, auch vielleicht durch die Fans, Union Berlin zum Beispiel. Ja, und dann gibt es natürlich eben Mannschaften, denen das vielleicht relativ egal ist. Aber entscheidend wird ja sein, wie geht eine Mannschaft mit dieser Problematik um? Und das ist eine Problematik und das ist nicht einfach. Ja? Also ich glaube auch nicht, dass alle das gleich lösen können, weil du musst dich ja schon irgendwie unglaublich selbst motivieren. Ja? Also ich behaupte jetzt einfach mal, ja, ich mag mich täuschen, aber ich behaupte, dass es zu einigen überraschenden Ergebnissen kommen wird.
Ja, das mag durchaus sein. Also lass jetzt mal bei Union Berlin die Fans bei den Heimspielen raus. Also die haben...
Ja, aber ausgerechnet jetzt gegen Bayern, da.
Mm. Ja, die haben sich ja lange, so, die haben sich ja noch lange dagegen gewehrt, diese Geisterspiele auch zu machen, aber dann haben sie ja doch gesagt, Union, ja, es muss Geisterspiele geben auch danach.
Ja gut, das wäre ja auch, also ganz ehrlich, das habe ich die ganze Zeit nicht verstanden, dass da diskutiert wurde. Ja. Also das wäre ja unglaublich, ja, wenn du je nach Bundesland die Heimspiele in NRW absagst und in, keine Ahnung, weißt du, in Bayern und Berlin werden die Heimspiele durch. Das ist ja ein Wettbewerbsvorteil. Also da führen sie einen Videoschiedsrichter ein, damit das gerechter wird. Ja, und, genau. dann werden die unglaublichen Ungerechtigkeiten geschürt.
Ja, also das war ja jetzt die Woche mit Leipzig, Tottenham. Da wird gespielt Champions League und in Paris nicht.
Die hatten noch Fans, ja.
Ja. Gut, aber das ist jetzt nur...
Übergang.
Ja, vielleicht auch wahrscheinlich, weil ein anderer Wettbewerb.
Ja, aber in der Meisterschaft geht es ja immer um Punkte bei 18 Mannschaften. Da ist es jetzt ja nur das Weiterkommen, nicht Weiterkommen. Das ist auch ungerecht, da bin ich voll bei dir. Aber so in der Bundesliga, wenn du jetzt 3, 4 Spieltage so gestaltest, dass einige zu Hause spielen dürfen und die anderen nicht. Also da muss die DFL ganz klar sagen, Leute, pass auf, der Spieltag ist Geisterspieltag.
Genau. Ja?
Oder wir verschieben den oder machen sonst irgendwas. Die sollen die EM absagen, interessiert sowieso keinen Menschen. Und sollen ein bisschen Sommer spielen, jetzt können sie ein bisschen Pause machen, 4 Wochen. Ne? Ja. Ja, das macht aber die FIFA wieder. Also könnte die EM ja auch vielleicht ein Jahr verschieben. Geht aber nicht, ist, weil die ihre Club. Ja, die machen aber, die wollen ja, die FIFA will ja ihre Club-WM oder was ist das da, wo sie da Milliarden verdienen, durchführen. Ja, also es ist schon. Ja, so manches ist ein bisschen unverständlich.
Aber wenn wir jetzt mal international gucken, es wird ja auch immer extremer. Also jetzt die spanische Liga hat ihren Spielbetrieb jetzt ja auch erstmal eingestellt, bis auf Weiteres. Es wird ja schon extremer. Also es kann auch dann hier die Bundesliga drohen, in der Bundesliga.
Ja, also man weiß nie, was passiert. Wir können uns jetzt vieles ausmalen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man eine Bundesliga-Saison oder egal in welchem professionellen Sport eine Liga nicht beendet. Dass man wie beim Eishockey plötzlich aufhört und ja, dann haben wir halt die Liga beendet. Wenn es das die Konsequenz ist, das wäre ja gar nicht auszumalen.
Ja.
Im Sinne der Bevölkerung am Ende, okay, das möchte ich nicht bewerten, aber eine Katastrophe wäre es allemal.
Da bin ich etwas anderer Meinung, weil ich sage, pass auf, es geht ganz klar vor, ja, diesen Virus, diesen möglichen Tod so vieler Menschen zu verhindern. Und pass auf nochmal, wir sind ja alle einig, Fußball ist die schönste Nebensache der Welt. Ja? Und wie der Begriff Nebensache schon sagt, ja, ist es eine Nebensache. Also wenn eben die Meisterschaft jetzt abgebrochen würde, dann wird sie abgebrochen. Da würden wir uns 1, 2 Wochen aufregen, ja, und dann,
ja, klar,
und dann würden wir es vergessen und in 10 Jahren würdest du immer mal nachlesen, ach guck mal, es gab ja im Jahr 2020, die Runde gab es keinen Meister, weißt du noch, der Spielabbruch, ja, der Saisonabbruch, also die Welt geht nicht davon unter.
Nein, ja. Da beucht sich der Sport dann der Bevölkerung, das ist ja auch richtig, aber es wäre doch trotzdem eine Katastrophe. Also ich fände es schlimm, weil es ist ja, wenn wir jetzt darüber reden,
also Katastrophe,
wir haben Geisterspiele,
pass auf, das finde ich auch schon schlimm. Katastrophe wäre, wenn 50.000 Leute sterben, das wäre eine Katastrophe.
Aber wir sagen ja jetzt, es ist nicht schön, wenn keiner da ist. Natürlich ist das nicht schön, aber jetzt stell dir vor, jetzt wird die Liga sogar noch abgebrochen. Da sagt doch keiner, juhu.
Was hängt da dran? Für den Fußball, natürlich ist es scheiße und natürlich sagt keiner juhu und die Geisterspiele sind auch kacke. Aber im Vergleich zu dem, was da auf dem Spiel steht, ja, ist es doch ich sag mal, doch eine Sache, wo man sagt, ja gut, dann ist es halt mal so. Also ich glaube nicht, dass sich irgendeiner von uns, wenn wir jetzt am nächsten Wochenende ja die Saison abbrechen, dass irgendeiner von uns noch im September darüber spricht. Weil da startet nämlich schon über die neue Saison. Vielleicht, vorausgesetzt, ja, der Virus genau. ist dann auf Eis gelegt. Ja. Und dann werden die Spiele gefeiert und so weiter. Also nochmal, also es ist natürlich, hängt da auch viel Geld dran. Da müssen wir nicht drüber sprechen. Das ist alles unschön, nicht nur für den Fußball. Ja, aber da muss man sich halt mal solchen Situationen beugen. Ja. Wenn ein Atomkraftwerk in die Luft fliegt, interessiert übrigens ein Fußballspiel auch keiner. Da sehen die Leute zu, dass sie Land gewinnen. Also nur mal so, um jetzt mal so ein Beispiel zu nehmen. Ja. Also es gibt Wichtigeres als Fußball. Und in diesem Fall muss man ehrlich sagen, da muss man sich halt mal unterordnen und mal sagen, gut, dann ist es halt so.
Ja, mit Spanien ist ja auch eine große Liga, die jetzt gesagt hat, wir machen jetzt hier nicht weiter. Die ersten Spieler haben sich, wurden positiv getestet. Ja. Hannover und auch Juventus Turin. Also es greift ja auch auf den Fußball, auf den Spieler an sich auch.
Ja, vor allem, wie willst du da weitermachen? Ne? Jetzt hast du einen getesteten Spieler. Theoretisch müssen ja alle, die mit dem zusammen waren, trainiert haben, müssen ja im Grunde 2 Wochen in Quarantäne. Ja. Genau genommen. Ja. Ne? Dürfen ja keinen Kontakt haben.
Dann gibt es auch kein Spiel mehr.
Da kannst du die 2 Wochen auch nicht spielen. Da weißt du wieder nicht, trainieren. Dürfen die normalerweise normal miteinander trainieren überhaupt? Sind die noch fit oder müssen die 2 Wochen Pause machen oder müssen die zu Hause bleiben? Ja? Also das wäre dann natürlich, wenn man es jetzt streng nimmt, ja, wenn also dieser Virus irgendwo bei irgendeinem Club ausbricht und der kann nicht mehr spielen 2-3 Wochen, dann musst du tatsächlich das ganze Ding ad acta legen.
Wir werden es auf jeden Fall sehr interessiert weiter verfolgen. Also es ist ein Thema, das wird jetzt ja nicht nächste Woche auf einmal weg sein. Ne? Also es wird ja schon.
Ja, weiß man nicht, ne? Der asoziale Zyniker würde sagen, ist doch alles scheißegal, wir rennen in die Stadien, wir machen genauso weiter, ne? Die Toten, das bringt ja nur, weil es ja nur alte, ganz eigentlich, ich gehöre ja auch schon zum Risikostamm, die würden sagen, das ist gar nicht schlecht für die Gesellschaft. Ne? Da haben wir die Wirtschaft wird es nicht anpacken. Ne? Die Wohnungsnot wäre vielleicht in den Ländern. Das Rentensystem wäre nicht mehr so groß in Gefahr. Ne? Wären so viele positive Dinge, ne? Aber da wir keine asozialen Zyniker sind,
so, ich wollte's grad sagen.
Denken wir lieber sozial und gemeinschaftlich und dann muss man eben halt auch mal dieses Ding tragen und dann muss man sagen, pass auf, dann ist es eben so ein Ende.
Genau, und wir gucken mal die nächsten Wochen nochmal drauf, wollen aber gerne natürlich auch nochmal aufs Sportliche gehen. Also der BVB gegen Schalke, wenn wir uns mal angucken, der BVB ist eigentlich gut drauf, bis jetzt auf das Spiel in Paris, hatten sie die letzten 5 Spiele alle gewonnen, Schalke dagegen nur 1 Sieg aus den letzten 7 Spielen, wenn wir nur auf die Liga gucken, wartet Blau-Weiß seit 8 Spielen auf 3 Punkte, eigentlich würde man jetzt sagen, klare Sache, Michael.
Ja, genau, eigentlich ja,
aber
das Corona-Problem haben wir schon besprochen. Ja. Aber ansonsten fällt mir eigentlich gar kein Aber ein, ehrlich gesagt, im Moment, weil der BVB hat es wirklich richtig gut gemacht. Ich meine nochmal, also Paris war jetzt ja nicht abgrundtief schlecht. Also es waren halt die individuelle Fehler und dann ein bisschen Probleme in der ersten Halbzeit, aber sie hatten trotzdem noch, haben nicht schlecht gespielt. Also sie sind gut drauf eigentlich. Und in den Spielen vorher haben sie wirklich nach den von dir schon angesprochenen Neuzugängen, Can und auch Haaland, die da unheimlich Zug in die Truppe gebracht haben. Also sie sind auf einem guten Weg und der Meistertitel ist noch in Reichweite. Ich meine, 4 Punkte. Du hast das Spiel gegen Bayern noch, also da musst du einfach gewinnen.
Dann ist es nur noch 1 Punkt.
Dann ist es nur noch 1. Ja, das ist das sogenannte 6-Punkte-Spiel. Ja. Und ja, also du musst die Chance nutzen. Schalke ist im Moment in der Krise, ja, muss man schon sagen. Also du hast es gesagt, der letzte Sieg, glaube ich, am 18. Spieltag, ja, das ist gegen Gladbach, Gott sei Dank, 2-0. Ist eine Zeit her und die Verletzungsprobleme, die Schalker sind, da kriselt es ein bisschen. Also wie gesagt, von mir aus sollen sie gerne Sechster werden, also sich gerne für die Europa League qualifizieren, aber bitte erst dann mit den Siegen ab nächster Woche anfangen. Ingo.
Ja, aber wenn das eine keine Katastrophe ist, dann ist es auch keine Krise auf Schalke, weil sie spielen im Moment nicht so wie in der Hinrunde. Sie haben viele Verletzte, sie machen das im Moment noch ganz ordentlich. Und wenn ich die Summe sehe, wo sie jetzt stehen, ich glaube, das hätte man im letzten Jahr zum Start der neuen Saison abgesegnet. Mit Sané haben sie hinten einen stabilen Innenverteidiger seit Wochen verloren. Mascarell, Serdar, Harit sind 4 Stammspieler, die überragend gespielt haben bisher. Die fehlen seit Wochen. Und das kann eine Mannschaft, die letztes Jahr noch im Abstiegskampf stand, natürlich nicht so schnell verkraften. Und ich denke, dass David Wagner genau diesen Ansatz auch nehmen wird oder zumindest nehmen kann. Im letzten Jahr unter Huub Stevens fast abgestiegen. Er fuhr dann hier nach Dortmund und gewann hier 4-2. Insofern zählt im Derby nicht wirklich, die Form der letzten Wochen, da ist Tagesform entscheidend, da ist jetzt entscheidend, wie kriegt man das hin, ohne Publikum zu spielen, und wie kommt man ins Spiel, und das wird die Hoffnung bei Schalke 04 sein, dass man das irgendwie hinkriegt.
Denn man muss ja auch ehrlich sein, der BVB hat sich auch oft in diesen eigentlich klaren Situationen gegen Schalke dann doch immer schwer getan.
Eigentlich nicht nur gegen Schalke. Ich meine, wir erinnern uns nur an die Hinserie oder auch noch an die Rückserie der letzten Saison. Ja. Die vermeintlichen Spieler als Favorit, ja, wurden zum großen Teil in Sand gesetzt. Ne. Wobei, du hast es schon richtig gesagt, Ingo, das ist natürlich jetzt auch kein normales Spiel. Ne. Obwohl, da frage ich mich jetzt auch wieder andersrum, ne, wie ist das? Du weißt es selber, in der Woche immer vor den Spielen, ne, da wirst du ja von jedem angesprochen worden, ja, irgendwie, ne, du wurdest ja immer heißer auf dieses Derby, ne, und das waren ja noch andere Zeiten damals als heute, ja. Ne, sowieso schon andere Zeiten, da war das Derby sowieso noch irgendwie für uns Spieler noch wichtiger als heutzutage, uns war das irgendwie noch bewusster, was das für die Leute bedeutet, und nichtsdestotrotz, fehlt natürlich dieser Einfluss, diese Vorbereitung auf so ein Spiel, weißt du, wo du dann noch angefixt bist zusätzlich von außen über. Das fehlt natürlich jetzt komplett, weil die Leute ja über nichts anderes sprechen als über Corona.
Ja, und ist nicht auch das Training ist doch jetzt auch
auch nicht, noch ohne, ja, genau, ohne nicht Zuschauer, öffentlich nicht eigentlich, öffentlich. Genau. Ja, also es kommt,
ich
so
weiß
jetzt viel,
nicht, wie es bei Schalke ist, aber die letzten Male waren ja noch sehr viele dann auch beim letzten Training vom Derby dort. Um nochmal dem letzten Spieler auch zu vermitteln, morgen ist super wichtig.
So, es geht um was.
Es geht um was, und man wird ja jetzt auch die Spieler gerade schützen, ne? Und alles dafür tun, dass sie fit bleiben.
Also es fehlt viel Emotion schon vorm Spiel für die Spieler. Also es ist ganz schwer, glaube ich, da irgendwas vorherzusagen. Also es ist wirklich alles möglich. Ne? Es ist jeweils kein normales Derby, das steht schon mal fest.
Ja. Erling Haaland hat ja auch gesagt, er vermisst seine Fans aus Dortmund, und es wäre ja auch sein erstes Derby. Also ich glaube, da hätte er schon gerne dann auch ein schön volles Stadion gehabt.
Ja, wobei ich glaube, dieser Haaland ist auch eher diese Nummer total Emotionen durch Zuschauer, ja, das ist ja ein ganz Verrückter, also positiv wohlgemerkt, ja, positiv Verrückter. Ich glaube, der sich gerade mit seinen jungen Jahren dann noch viel mehr emotionalisiert durch diesen Zuschauereinfluss, als es vielleicht bei so einem abgezockten Altprofi ist. Ja. Das ist, ich glaube, für ihn auch tatsächlich besonders wichtig. Ja. Gut für Schalke.
Ja, wobei, ich glaube, Haaland ist einer, der, das hat man auch gestern gesehen, der hat einfach Bock. Also der geht aufs Feld, der hat Hobby zum Beruf gemacht, und das spürt man bei jedem Auftritt von ihm.
Wobei, eigentlich sollten ja alle, die da spielen, ihr Hobby zum Beruf gemacht haben.
Ja, aber
bei dem
das ist
einen
ja,
oder anderen sieht man es nicht mehr
das,
so.
Das, nein, genau, und das wollte ich damit sagen. Das finde ich immer schade bei all dem Hype im deutschen Fußball oder Weltfußball, der ja auch da ist, ist es manchmal bei dem einen oder anderen, egal ob man gewinnt oder verliert, aber ist es zu professionell, zu abgezockt, und da sind Jugendliche, und ich habe es diese Woche noch im Interview gesagt, Haaland ist einer, wo auch Kinder wieder das Trikot holen würden, weil Kinder entscheiden auch nach Gefühl, nach Emotionen, nach Körpersprache des Spielers, und da ist das macht er perfekt, das hat er in sich, sich irgendwo spielen, sondern das würde ich mir bei dem einen oder anderen heute auch wünschen, dass er uns das Gefühl gibt, ey, ich habe echt Bock, Profi zu sein.
Du 100% bei dir, und ich würde mir wünschen, dass du recht hast mit den Kindern. Dann frage ich mich allerdings im Gegenzug und in Gedanken an das Spiel gegen PSG, ja.
Was ist mit Neymar?
Wieso kaufen die Kinder Trikots von Neymar, diesem kleinen Arschloch? Ja, entschuldige bitte, dass ich das hier sagen muss. Ja, der geht mir so auf den Sack.
Gebe ich ehrlich. Dir absolut recht.
Aber dann kaufen wir auch Leute.
Ja, willst du es ja nicht. Ist dann der Erfolg und der Hype dann doch zu groß.
Aber ist doch kein Vorbild, weißt du, so eine Pussy da, weißt du, wegen jedem Scheiß schmeißt er sich und wälzt sich am Boden. Das ist ja schon lächerlich. Selbst der Kommentator, ich weiß nicht, wer es gesehen hat, bei Sky hat ja nur noch gelacht, wenn er am Boden liegt.
Zu Recht.
Also es ist ich würde mir wünschen, dass die Kinder so viel Verstand in Anführungsstrichen hätten, ja, dass sie so Leute wie Haaland dann doch vorziehen, weil die eine ganz andere Vorstellung von Werten, Moral, Lust und Spaß haben, ja, als ich so eine Deppen wie dem Neymar da an den Hals zu fliegen.
Ja, der hat das andere Extreme.
Ja. Gut, wir werden es nicht ändern können.
Nee. Aber wir werden das Derby sehen. Nochmal klar von euch, Michael, wer gewinnt?
Ja, also ich habe jetzt mal geguckt. Ich bin ein Freund der Statistik. Also die Schalke haben ja in dieser Saison in guten und in schlechten Zeiten gegen die Mannschaften aus der Spitze der Bundesliga, sprich gegen RB Leipzig und gegen Bayern, jedes Mal eine 5-0 Packung gekriegt.
In Leipzig haben sie gewonnen.
Ja, aber entschuldige bitte, aber das letzte Spiel...
Ja, aber in Leipzig haben sie gewonnen.
Aber das letzte Spiel, das ist noch nicht so lange
her. Das war ein Heimspiel.
Heimspiel gegen Leipzig.
Jetzt spielen sie wieder auswärts.
Bayern auch 5-0. Also ich sag mal, ich hätte nichts dagegen, ja, wenn sich diese Serie so in dieser Form fortsetzen würde. Nur für dieses Spiel. Danach wünsche ich Schalke wieder alles Gute.
Ingo?
Also jetzt beim letzten Spiel gegen die Bayern hat David Wagner sehr lange die Null halten können. Ich glaube, das wird auch oder kann eine Taktik sein, dass Dortmund sich wieder sehr schwer tut. Ähnlich wie gestern und wie sonst bei ihren Heimspielen. Und ich sage ein 0-1.
0-1, das heißt ja ein Sieg für Schalke.
Sieg für Schalke. Ich glaube, das hat er damit gemeint.
Exakt, das habe ich damit gemeint. Ja. Sie werden irgendeine Standardsituation. Ja,
also dann lieber 5-4. Also, ja. Also ein 4-5 meine ich jetzt dann.
Wenn ja, schon. Es ist ja eh ein doofes Spiel.
Ja, ja. Aber kein 4-4 mehr.
Ich habe auch lieber ein 4-4 als ein 0-0. Ja. Aber ein 0-1 nehme ich gerne.
Aber es ist natürlich definitiv richtig eng an der Spitze. Der BVB würde bis auf einen Punkt dann an die Bayern rankommen. Gut, man muss natürlich beachten, wie die noch spielen. Die spielen ja bei Union Berlin.
Ja, doof.
Ups.
Ja, doof, ganz doof jetzt, ne, weil wir wissen, ja, zu welchen Leistungen Union Berlin zu Hause fähig ist.
Ja. Insgesamt ja auch starker Aufsteiger.
Mit Unterstützung dieser unfassbaren, ja, Zuschauer. Ich konnte es leider live noch nicht erleben in Berlin. Weiß nicht, warst du schon mal da bei Union?
Union
noch
nicht,
nein. Das muss die Hölle sein. Also da hätte ich schon auch gute Chancen gesehen, dass sie da ein bisschen was reißen.
Ja, und auch der Verein hat Bayern München im Ligaspiel zu Hause und keiner darf dabei sein.
Ja, scheiße. Aber ich hätte jetzt vor dem Spiel gesagt, pass auf, da ist was drin, ja. Aber jetzt würde ich sagen, da ist nichts drin.
Ja. Leider Gottes. Naja, das denke ich auch. Also der Heimvorteil ist wirklich extrem.
Also klar.
Gefühlt wirklich extrem.
Klare Sache für die Bayern.
Ja,
leider, ja.
Leipzig ist der andere, der noch da oben steht, gegen Freiburg, die richtig gut gestartet sind, aber...
Genauso richtig jetzt hier durchgereicht werden. Ja, da ist irgendwie der Zug abgefahren, ne? Bei Freiburg steht jenseits von Gut und Böse, glaube ich. Oder sind sie schon Richtung Böse unterwegs?
Ja, Platz 8. Platz 8, das
geht ja, noch. Also, das geht also noch. Die haben noch Anschluss
ja,
an 6.
An 6, ja, genau. Ja. Also da wäre es
nur ein Punkt tatsächlich.
Aber nächstes Jahr ein neues Stadion, wenn die dann wirklich es schaffen sollten. Das ist eine große Motivation, finde ich, international zu spielen. Würde man dem Verein natürlich auch gönnen.
Freiburg.
Ja, super, ja, ich finde
neues Stadion nächstes Jahr.
Ich finde den Verein super, ganz ja, anders als viele andere. Ja, Streich ist ja ein Musterbeispiel für die Art und Weise, wie es dazugeht.
Ja, ich würde mich auch freuen, wenn die noch eine größere Rolle spielen würden. Gegen wen spielst du in Leipzig, Mini?
Die spielen ja in Leipzig.
Also
ja, trotzdem nur zweimal unentschieden jetzt zuletzt.
Ne? Es wird schwer. Ja, weil die werden natürlich jetzt, die sind auch unter Druck, die werden natürlich jetzt allein schon durch diesen Druck getrieben sein.
Ja,
also es wird schwer, ja.
Hoffenheim gegen Hertha, so ein Duell irgendwie, muss man sich nicht unbedingt angucken.
Nein. Also wenn es um 18.30 Uhr bei Sky laufen würde, würde ich es mir nicht angucken.
So ist jetzt aktuell kein Schlager, nein.
Ja, aber
ich sage Nase vorn für Hoffenheim.
Ja, würde ich auch sagen.
Allein aus dem Trend der Hertha gesehen.
Ja.
Köln gegen Mainz. Michael.
Ja, Köln. Also du weißt ja, dass ich mein Zweitherz oder mein Drittherz für Köln schlägt. Und gerade gegen Mainz, da bin ich doch der Meinung, dass sie da auf jeden Fall ein Feuerwerk abbrennen wollen. Aber auch da haben wir natürlich dieses Zuschauerproblem. Ne? Also der Bayer Lorz hat da natürlich auch, sagen wir mal,
er kommt zurück nach
Köln. Der war ja in Köln, da hat er ja schon ein ziemliches Elend hinterlassen, da ging es halt runter und drüber. Also ich glaube schon, dass die Mannschaft sich da am Riemen reißen wird und ja, Mainz hat ja in letzter Zeit auch jetzt nicht so performt, muss man mal ganz ehrlich sagen. Also für die geht's ja schon um sein oder nicht sein, ne? Die haben schon einen ziemlichen Druck. Die Kölner haben auch in Gladbach super gespielt. Ich meine, die haben jetzt den Vorteil schon mal,
die haben
ein
schon mal
Geisterspiel gehabt zu haben. Das muss man sicherlich als Vorteil ansehen. Ja. Ne? Also ich bin ganz klar der Meinung, dass Köln das gewinnen wird.
Und unter Gisdol läuft's ja auch einfach.
Ne? Ja gut, also wie gesagt, über die Ergebnisse brauchen wir nicht sprechen. Ja. Das ist ja unfassbar. Ja, wie der, das war ein einziger Chaos-Club. Ich meine, da hat's ja wirklich, er hat ja selbst die Kölner Fans, und ja, wir wissen ja, wie die drauf sind, ja, selbst da habe ich einige gehört, die kaum noch einen Pfifferling auf den Klassenerhalt gesetzt hätten. Ja.
Und jetzt gucken sie nach Europa.
Und jetzt gucken sie.
Also ich war in Köln zum Heimspiel gegen Schalke und die Kölner haben eine überragende erste Halbzeit gespielt, also so spritzig, so agil, so selbstbewusst hat man die Kölner, oder habe ich sie lange nicht gesehen, wenn nur Cordoba, was der ein Tempo gegangen ist. Also ich sage auch ganz klar Köln.
Frankfurt gegen Gladbach.
Ja, haben wir ein Problem.
Gladbach hat
Problem,
das gleiche.
Ja, Gladbach.
Ja, schon mal durchgemacht, das Geisterspiel.
Genau, Gladbach jetzt auch schon, ja, diesen Geisterspielvorteil, muss man sagen, ja. Frankfurt teilweise, ja, durch die eigenen Fans, die auch gegen die Montagsspiele demonstriert haben, obwohl die schon lange abgeschafft waren. Aber ja, gut, das muss man ein bisschen selber wissen. Also Frankfurt teilweise, Gladbach voll. Wichtiger Punkt finde ich trotzdem auch, dass sie das schon, dieses Geisterspiel schon gemacht haben, die Gladbacher.
Ja, und die haben ihre Negativphase hinter sich, die Gladbacher, kann man absolut das Gefühl haben, dass die jetzt also nochmal auf Touren kommen.
Anders als Frankfurt, ne?
Also ja, genau. Frankfurt ist ja ganz schwer auszurechnen dieses Jahr. Da geht es auch von Himmel hoch jauchzend bis zu Tode betrübt. Ja, ist alles drin. Also kann man auch ganz schlecht einschätzen.
Ich würde mich für Gladbach entscheiden.
Ja, ich im Prinzip auch. Vielleicht mal auf ein Unentschieden. Vielleicht, wenn wir nicht mal, müssen wir mal ein Unentschieden
haben. Gerne auch mal ein Unentschieden.
Ich tippe mal jetzt auf ein Unentschieden.
Ja, das ist ein Verteidiger. Ich sage schon immer 2-1 Gladbach.
Wir kommen zum nächsten Hoffenheim gegen Hertha-Duell. Augsburg gegen Wolfsburg.
Wie heißen die Mannschaften?
Augsburg gegen Wolfsburg.
Ja, nachdem wir letzte Woche waren wir ja, Mathis und ich, waren wir Wolfsburg-Fans, ja, zu Recht. Ja, zu Recht waren wir Wolfsburg-Fans, einmal im Jahr. ja, Augsburg ist natürlich ein Ding, ne? Wir Martin Schmidt da entlassen, also das kam jetzt wirklich überraschend. Ja. Also normalerweise, sagen wir mal, bahnt sich ja sowas an, ne? Dann hat man ja schon mal den ein oder anderen Artikel oder die ein oder andere Nachfrage, ne? Wie sieht's mit dem Trainer aus? Aber ich kann es nicht nachvollziehen, ne? Die Augsburger stehen 5 Punkte vom Relegationsplatz entfernt. Das ist genau da, wo man vor der Saison gesagt hätte, wenn ihr dann da steht, dann ist die Saison gut gelaufen. Die hatten ja zwischendurch einen super Hoch, das muss man ja sagen, jetzt ist ein bisschen abgefallen. Da jetzt ein Trainerwechsel und dann Heiko Herrlich, der jetzt ja auch, sagen wir mal, nicht als super Motivator bekannt ist. Also ich will nicht sagen, dass ein schlechter Trainer ist, um Gottes Willen, aber weiß nicht, der, so dieser Nimbus
des Retters,
den hat er ja auch nicht. Ne?
Da muss was passiert sein, was wir vielleicht nicht wissen. Trotzdem sage ich, Augsburg hat die Nase vorn, weil so ein Trainerwechsel doch schon mal manchmal etwas auslösen kann, zumindest bei dem ersten Spiel danach. Und da es überraschend war, glaube ich, wird es intern etwas gewesen sein. Und dann ist meistens eine Mannschaft gefordert und jetzt ist Wolfsburg nicht so stabil, dass man denkt, da können sie gegen an. Also ich sage da Nase vorn, Augsburg.
Ja. Und es muss ja auch dann noch zu den...
Ich bin für Wolfsburg.
Du bist für
Wolfsburg. Letzte Woche haben sie so schön unterstützt den BVB mit ihrem Ergebnis. Sollen sie noch einmal gewinnen jetzt.
Ja, ja.
Und dann wären sie ja auch vor Schalke, ne?
Ist das so? Dann bin ich da doch nicht für Wolfsburg.
Bei welchem Ergebnis? Wenn wir davon ausgehen,
dass Michael recht hat und Wolfsburg gewinnt und der BVB dann auch.
Ja, und Florian ist eine echte Fachkraft, sehr kompetent.
Und wie viele Punkte, wenn ich recht habe, wäre Schalke dann vor dem 7.
Das wären dann.
Jetzt müssen wir nochmal einen Rechner zu
haben. 4 Punkte.
Ja, ja. Hier ist mir der Wunsch, der Vater des Gedanken. Eine sachliche Kritik ist hier nicht angesagt.
Und am Montag, ein Montagsspiel haben wir nochmal mit deinen Bremern, Michael.
Ja, das ist tragisch, ehrlich.
Freust dich schon.
Ja, nein, ich freue mich natürlich nicht. Das geht mir schon.
Gegen Leverkusen.
In Bremen. Ja, gut. Oh. Ah, scheiße. Bremen, das geht mir ein bisschen echt ans Herz, muss ich ehrlich sagen. Weil, echt ein super Club, tolle Stadt, tolle Leute. Ich habe da über ein paar Jahre gespielt und gelebt. Komme ja aus der Ecke. Also das wird mir schon sehr nahe gehen, muss ich jetzt ehrlich sagen. Also
ja, stimmt. Sehe ich
ähnlich. Aber andererseits ist Leverkusen natürlich ganz gut drauf. Das muss man auch sagen. Ja. Ne? Also ich meine, zu was die Bremer fähig sind, theoretisch hat man bei diesem unsäglichen Pokalspiel gegen BVB gesehen. Ja? Aber die kommen einfach nicht so ins Laufen. Ne? Das ist ja das Problem.
Auch ohne Zuschauer. Komplettes Spiel da.
Ja,
weil auch ein Wetterspiel. Es gibt ja immer mal andere Gegebenheiten. Nee. Jetzt ist Montag das Spiel.
Also da hoffe ich jetzt auf die Bremer Mentalität. Bremen ist ja so eine ruhige Stadt, die sind das ja gewohnt, in Ruhe.
Dass das Stadion sehr ruhig ist.
Wie nein, das Stadion nicht, nein, das Stadion ist nicht ruhig. Aber so die Mentalität da, ja, ja. Die Fans sind auch nicht so, ist immer so aufdringlich wie anderen Orten.
So sehr zurückhaltend und so weiter. Den Trainer fest.
Na, also da ist immer so eine gewisse Ruhe da an der Weser. Und ich könnte mir vorstellen, dass sich das positiv auswirkt. Mhm. Ja, auf ein Spiel ohne Zuschauer.
Also ich finde es auch für Werder Bremen wirklich, wirklich schade, weil da gehe ich mit Michael mit. Aber sportlich wird Leverkusen, glaube ich, die Nase vorn haben, weil sie im Moment richtig guten Fußball spielen, sehr schnell sind. Ich würde es den Bremern gönnen, aber ich sage trotzdem, Leverkusen gewinnt.
Aber Michael, was ist denn bei den Bremern überhaupt los? Also die sind ja schon 4 Punkte hinterm Relegationsplatz.
Ja, es ist dramatisch. Ich meine, die haben ja auch, wie Schalke, auch ja doch eine Zeit lang doch erhebliche Verletzungsprobleme gehabt. Dieser Abgang von Kruse hat offensichtlich da ein Riesenloch hinterlassen. Ja, ich meine, anders kann man das ja kaum erklären. Ne? Nach vorne passiert ja fast gar nichts. Dann, aber die haben halt, ich glaube, die Verletzten-Problematik schlägt da genauso zu Buche wie bei Schalke, weil die haben halt nicht so einen breit aufgestellten Kader mit Top-Leuten. Da ist schon wichtig, dass so ein paar Jungs doch zum Zuge kommen, und wenn die länger verletzt sind, dann hakt's. Also ich glaube, dass es nicht am Trainer liegt. Nein, ich glaube nicht, dass die Mannschaft nicht will. Ich glaube aber auch, dass sie die Fähigkeit haben, wenn sie mal diesen Punkt mal erreichen, einfach so diesen Turnaround, wo du sagst, jetzt läuft es. Also ich glaube schon, dass sie dann auch in den letzten Spielen noch durchaus die Qualität haben. Also daran zweifle ich nicht, die Qualität haben, danach rauszukommen und auch die Ruhe, weil eben auch die Ruhe im Verein da eigentlich ja schon fast sprichwörtlich ist. Also ich bin trotzdem guter Dinge, dass sie zumindest die Relegation noch schaffen.
Ja, ich denke, das ist der Grund, warum sie so lange an dem Trainer festhalten. Die Chemie zwischen Trainer und Mannschaft wird stimmen.
Ist aber auch ungewöhnlich, ne? Also dass dann Verein
trotzdem... Ja, aber das passt dann wieder zu dem, was Michael sagt. Das ist in Bremen anders. Aber dort sind ja auch ehemalige Profis am Werk, die schon auch das einschätzen können, wie steht die Mannschaft hinter Kohfeldt, wie glaubt er es hinzukriegen, und überlegen, wenn wir jetzt einholen, wie viel Effekt ist es dann tatsächlich? Oder sagen intern, okay, dann wäre es der Weg, weil auch da werden sie sich drüber unterhalten müssen, um mit ihm dann schnellstmöglich wieder aufzusteigen, weil wir verlieren einen guten Trainer, und da gehen sie durch. Und insofern glaube ich, dass auch der Kader das im Moment nicht hergibt aufgrund der Verletzten.
Es wird auf jeden Fall ein sehr, sehr spannender und vor allem ein sehr besonderer Spieltag.
Ich weiß nicht, also ob der spannend wird, weiß ich nicht. Irgendwie hab ich schon keinen Bock drauf, aber zumindest ist es interessant wird.
Ich danke euch beiden, Michael Schulz, unser Vorstopper, und Ingo Anderbrügge. Schön, dass du dabei warst.
Wunderbar.
Bei unserem kleinen
Derby-Special. Gefreut.
Und Florian, super, dein erstes Spiel, du Premiere, gut super. Gelaufen. Ne?
Ich danke euch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Also ich hoffe, ihr wart auch nicht zu gelangweilt.
Nein, wunderbar.
Spitze. Und Michael, wir beide hören uns dann nächste Woche nochmal.
So wird es kommen.
Die Vorstopper. Der Bundesliga-Podcast mit Schulz und Scherf. Präsentiert von DOCOM21. Internet, Telefonie, TV. Was liegt näher?